auf einer Wellenlänge. Herzlich willkommen zum Resonanz-Podcast von und mit Sören Flimm.
Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Interview, Dr. Martin Schlott. Er ist nicht nur Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin, sondern auch renommierter Schlafcoach und Experte für mentale Stärke. Martin Schlott hilft Menschen dabei, durch besseren Schlaf und gezielte Regeneration ihre Energie und Lebensqualität zu steigern. Ein Thema, welches hochrelevant dafür ist, mit sich selbst und mit anderen Menschen in Resonanz gehen zu können. Dazu hält er Vorträge, gibt Coachings und ist regelmäßig als Experte im Fernsehen zu Gast. Mit seinen innovativen Ansätzen kombiniert er medizinisches Wissen mit praktischen Techniken, die er in der Arbeit mit Leistungssportlern und Führungskräften erfolgreich anwendet. Heute geht es um den Schlaf und es wird, das verspreche ich ganz fest, alles andere als schläfrig. Herzlich willkommen, lieber Dr. Martin Schlott.
Hallo, lieber Sören, hi.
Martin, du bist neben deiner Tätigkeit als Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin als Schlafcoach tätig. Wie lässt sich das Thema Schlafen coachen und warum ist das mitunter überhaupt notwendig?
Also Schlaf ist natürlich eine Riesenressource für unsere Leistungsfähigkeit. Und natürlich kann ich, wenn jemand Schlafstörungen hat, Schlafprobleme hat, morgens nicht aus dem Bett kommt, dann kann ich natürlich gucken, was lässt sich verbessern. Das heißt, wie verhält sich jemand, wie geht jemand mit sich selber um? Und dann Punkte zu identifizieren, die halt auch zu optimieren sind. Und das ist halt ein extrem breites Spektrum, weil es natürlich eine ganze Reihe von medizinischen Gründen gibt für Schlafstörungen oder dass wir müde sind, uns ständig erschöpft fühlen. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von inneren Faktoren, mentalen Faktoren, Dingen, die uns manchmal in Unruhe versetzen, ohne dass wir wirklich genau sagen können, warum wir unruhig sind. Das ganze Thema Stress und Druck und Perfektionismus und so weiter. Und deshalb ist es ein relativ breiter Bereich, in dem man dann eben als Schlafcoach guckt, wie lassen sich wieder Verbesserungen herbeiführen.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt kommt jemand zu dir, eine Führungskraft oder ein Leistungssportler, das, was ich im Intro gesagt habe, vielleicht auch andere Menschen, vielleicht magst du es teilen, wer so zu dir kommt und sagt, Mensch, lieber Herr Dr. Schlott, ich schlafe schlecht. Und jetzt stelle ich mir das ja unglaublich schwer vor, auf deiner Seite überhaupt das mal zu identifizieren. Woran liegt das? Wie kann ich mir denn das vorstellen?
Ja, meistens fahre ich zu den Klienten und halte Händchen, bis sie eingeschlafen sind.
Oh, spannend.
das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt manchmal Klienten, die kommen zu mir persönlich nach Hause und wir arbeiten hier in meinem Coaching-Raum miteinander und identifizieren sozusagen Schlafsaboteure, Schlafverhalten und so weiter. Also aber tatsächlich relativ häufig, dass ich sogar zu den Klienten selber fahre, um zu gucken, wie ist denn da das Wohnumfeld und wie ist das Schlafumfeld. Also das ist jetzt nicht das Hauptthema, aber es ist natürlich ein Thema, was mit angeguckt wird, einfach wie das Schlafzimmer beschaffen ist, wie sind Lichtverhältnisse bis zu Bettsystemen und so weiter. Ne? Zu mir kommen im Prinzip Menschen, die tatsächlich besser schlafen wollen, weil sie schlecht schlafen, weil sie nachts aufwachen, nicht wieder einschlafen können, weil sie morgens nicht aus dem Bett kommen. Ich habe aber auch eine ganze Reihe von Klienten, die halt sagen, ich schlafe gut, aber ich möchte das Optimum aus meinem Schlaf rausholen. Und im Schlaf passieren ja unheimlich viele wichtige Prozesse, die sozusagen unsere Energie wieder aufbauen, die Hormonsysteme regulieren und damit Hormone besonders gut wirken können. Und das sind halt Menschen, die Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern haben, bis zu Fußballern aus der Bundesliga. Also im Prinzip eine ganz breite Spanne. Und dann geht es halt darum zu gucken, wie schlafen die denn? Ich nutze oft, um erstmal eine Idee zu bekommen, so Tracking-Systeme. Dass man einfach über Smartwatches oder über diese berühmten Ringe überhaupt erstmal eine Idee bekommt, weil das natürlich im ersten Schritt wesentlich einfacher ist, einen Überblick zu bekommen, auch wenn die nicht komplett hundertprozentig genau messen. Aber dann sieht man halt oft, gerade bei Menschen, die echt unter Dampf stehen, die sehr viel Verantwortung tragen, dass das also so klassischerweise Führungskräfte oder Unternehmer, dass die oft sagen, ey, ich schlafe schon 7 oder 8 Stunden. Ich weiß, dass Schlaf total wichtig ist mittlerweile. Früher mussten mir 4 Stunden reichen, jetzt schlafe ich 7 oder 8 Stunden, aber ich komme morgens trotzdem nicht aus dem Bett. Und dann helfen diese Systeme halt erstmal zu gucken, wie viel REM-Schlaf hat er, wie viel Tiefschlaf. Und man sieht oft tatsächlich dann, dass die sehr wenig Tiefschlaf nur haben oder gar keinen Tiefschlaf. Und dann geht es halt darum, weil schwarz auf weiß hilft es ja immer ganz gut, gerade wenn es zahlenorientierte Menschen sind. Und dann geht es halt darum, so zu gucken, wie verhalten die sich denn? Was machen die so den lieben Tag? Gehen die ins Tageslicht? Bewegen die sich ausreichend? Haben die ein gutes Stressmanagement, dass sie halt auch mal sozusagen diesen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung hinbekommen? Wie gehen die mit Kaffee, Alkohol, Essen, all solchen Sachen um, ne? Und so tastet man sich dann vor. Das ist fast eine detektivische Arbeit. Und dann kann man oft über Bewusstsein schon mal einige Veränderungen herbeiführen. Und oft sind es halt auch innere Faktoren, dass es irgendwelche Stressantreiber gibt oder irgendwelche Wertesysteme, die nicht richtig getroffen sind, wo jemand gegen seine Werte lebt. Und diese Widerstände dann so eine innere Unruhe verursachen, ohne dass die Mensch dann bewusst ist. Und dann geht es halt darum, eben solche Dinge bewusst zu machen, solche unbewussten Muster.
Das ist eine sehr psychologische Arbeit, stelle ich mir dann auch vor, oder?
Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich als Psychologe arbeite, aber es ist halt einfach ein breites Spektrum. Und dadurch, dass ich einfach schon sehr viele Jahre als Coach arbeite, selber sehr viel Führungsverantwortung habe und auch durch einige Prozesse für mich selber gegangen bin, fällt mir das relativ leicht, da Hilfestellung zu bieten oder Unterstützung zu bieten. Und hin und wieder kommt es dann auch zu Kooperationen eben mit Therapeuten, wo man dann irgendwie Menschen hinschickt oder weiterempfiehlt, um dann nochmal ein bisschen tiefer zu gehen. Weil der entscheidende Punkt ist tatsächlich, dass die Körpersysteme gut eingestellt sind und dass wir sowas wie eine Sicherheit und Geborgenheit in uns tragen. Weil das ist, wir müssen loslassen können, um gut schlafen zu können. Und wenn wir diese Sicherheit und Geborgenheit nicht spüren, dann wird es halt einfach wahnsinnig schwierig.
Ich durfte dich ja vor kurzem im Workshop erleben. Haben wir uns ja auch kennengelernt und da hast du einen Satz gesagt in die Richtung, ich versuche ihn zu zitieren, der Tag bestimmt, wie die Nacht wird. Mhm. Du hast es gerade schon mal angedeutet. Was bedeutet das? Wie kann ich mir das vorstellen? Was hat es damit auf sich?
Also gut, ich habe jetzt gerade von der Geborgenheit und Sicherheit gesprochen, die wichtig ist, um loslassen zu können. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe Verhaltensweisen. Und was immer sehr gut hilft, ist mal zu gucken, wo kommen wir denn her? Und wir sind leider immer noch Steinzeitwesen. Also unser Gehirn beispielsweise hat sich die letzten 10, 20, 30.000 Jahre nicht wirklich weiterentwickelt, egal ob von der Anatomie oder Funktionalität her. Und im Prinzip war es schon so bei Einzellern, dass das Leben durch den Rhythmus der Sonne bestimmt worden ist. Und bei den Mehrzellern und bei den Tieren und so weiter, Säugetieren und bei uns Menschen dann eben im Verlauf auch. Das heißt, es gibt so einen Rhythmus, der gesteuert ist durch die Sonne. Es wird morgens irgendwann hell, der Mensch wacht auf, das Gehirn wirkt aktiv. Dann sind die Menschen früher halt fast den ganzen Tag unterwegs gewesen, haben sich bewegt, um das Überleben zu sichern, um Futter zu finden, um zu jagen, um zu kämpfen, sich zu verteidigen oder wegzulaufen. Dann gab es immer wieder Ruhephasen und dann gab es vielleicht wieder eine Phase, wo man nochmal aktiv war. Und das haben wir halt heute viel zu wenig in unserem normalen Alltag. Also ich stelle bei meinen Vorträgen zum Beispiel gerne die Frage, wer regelmäßig mit dem Wecker aufsteht. Und dann melden sich erschreckend viele Menschen. Und das heißt, wir haben nicht fertig geschlafen. Das ist quasi ein Schlafentzug, eine Foltermethode, die wir jeden Tag mit uns selber machen. Dann wachen wir schon vorm Sonnenaufgang auf, verbringen den ganzen Tag in geschlossenen Räumen und abends wird der Tag noch durch elektrisches Licht verlängert. Und dann geht's halt darum, sozusagen zu gucken, kann ich mir morgens mal 10, 15, 20 Minuten Zeit nehmen, um ins wirklich helle Morgenlicht zu gehen, um die wichtigen Lichtimpulse zu empfangen, die halt für die Synchronisation unserer inneren Uhr wichtig sind. Kann ich das gleiche abends mit Dämmerungslicht genauso machen? Kann ich mittags einen Spaziergang an der frischen Luft integrieren? Und kann ich auch Bewegungseinheiten? Spaziergang ist eine milde Bewegungseinheit, aber kann ich mich vielleicht auch 2-3 Mal in der Woche wirklich richtig auspowern, weil die Muskulatur muss bewegt werden. Und wir kennen mittlerweile, glaube fast 500 Myokine, also Stoffe, die aus der Muskulatur freigesetzt werden, wenn wir sie beanspruchen, die halt dafür sorgen, dass wir eine gute Gehirngesundheit haben und dass sich auch sowas wie Bettschwere oder so ein Schlafdruck eben aufbaut. Und das sind halt schon mal Verhaltensweisen, die dazu beitragen, dass unser Schlaf verbessert werden kann. Weil du gerade sagtest, so wie der Tag ist, so verbringen wir die Nacht. Und dann können wir, natürlich nochmal weitergehen. Was ist mit Koffein? Ja, es gibt viele Leute, denen ist nicht bewusst, dass es eine Halbwertszeit von 4 bis 5 Stunden hat, das Koffein, was im Kaffee, in Energy Drinks, im Tee teilweise drin ist. Und Halbwertszeit heißt auch nur, dass die halbe Dosis weg ist, abgebaut ist vom Körper. Sprich, wenn du um 16 Uhr noch eine Tasse Kaffee trinkst, dann hast du um 20 Uhr noch die halbe Dosis des Koffeins an Bord. Und um 24 Uhr ist noch ein Viertel im Körper, ein Viertel der Dosis. Und das kann bereits den Schlaf verhindern oder stören und wir kommen nicht in die tiefen, erholsamen Schlafphasen.
Und das kann dann quasi dafür sorgen, um da mal konkret anzuknüpfen, dass ich nicht in Tiefschlaf finde, dass ich zwar schlafe, aber nicht in Tiefschlaf finde.
Ja, zum Beispiel, genau. Das kann man dann über diese Tracking-Systeme halt, sag ich mal, zumindest in Andeutung sehen und hat dann Ansatzpunkte zu sagen, Mensch, kann ich den Kaffeegenuss vorverlegen? Kann ich den Menschen, den Coaching-Klienten dazu bewegen, dass er sich bewegt quasi, dass er rausgeht? Und das ist ja oft irgendwie erstmal so ein Bewusstmachen, so, oh, das wusste ich nicht. Also ja, klar kann ich 10 Minuten morgens einbauen, dass ich mal kurz vor die Tür gehe. Natürlich kann ich das irgendwie einbauen, wenn es mal hoch hergeht, dass ich eine kleine Atemübung mache und so weiter und so fort.
Du hast vorhin von sogenannten Schlafsaboteuren berichtet. Du hast die Begrifflichkeit gewählt. Ist Kaffee einer davon? Und wenn ja, welche gibt es denn da noch?
Also ich würde sagen, Kaffee kann schon ein Schlafsaboteur sein, abhängig von der Uhrzeit, wo ich ihn genieße. Ich selber trinke auch total gerne Kaffee, finde es auch was sehr Gemütliches, aber üblicherweise trinke ich um 10 oder 11 meinen letzten Kaffee. Also es ist wirklich selten, wenn ich abends weiß, ich habe noch länger zu tun oder so, dass ich dann auch noch mal etwas später einen Kaffee nehme. Aber es ist so eine Frage des Timings. Ja? Ich würde es nicht per se als Schlafsaboteur sehen. Und dann kommen halt weitere Dinge dazu, das ist unter anderem Alkohol. Das heißt, wer schon Probleme mit dem Schlafen hat, der sollte wirklich beim Alkohol sehr kurz treten, weil Alkohol fördert zwar das Einschlafen, gibt eine Bettschwere, wir kommen in quasi so ein Koma, wirkt ähnlich wie Narkosemedikamente, aber Alkohol sorgt eben auch dafür, solange er abgebaut wird, dass wir nicht in den erholsamen Schlaf kommen. Und Alkohol hat den Nachteil, dass es halt sehr harntreibend ist, so dass wir dann eben nachts um 2 oder 3 nochmal auf Toilette müssen. Und das ist für viele Leute dann so der Punkt, ey, jetzt bin ich wach und jetzt kann ich nicht mehr einschlafen. Und dann geht's Gedankenkarussell nochmal los. Dazu kommt ja noch, dass sozusagen die Zusammensetzung der Neurotransmitter in der Nacht halt einfach eher einen depressiven Zustand hervorruft, weshalb sozusagen negative Gedanken dann nochmal richtig Schwung bekommen. Und deshalb ist natürlich, wenn wir durch den Alkohol geweckt werden, weil wir zur Toilette müssen und da nicht wieder einschlafen können, stört das halt natürlich, klar. Schweres, spätes Essen kann Schlafsaboteur sein. Und dann natürlich die moderne Technik mit den ganzen Social-Media-Ablenkungen und so weiter, die wir haben. Ja, ich meine, die meisten wissen mittlerweile, Handy möglichst nicht mehr abends oder zu spät in die Hand nehmen, weil es Licht im blauwelligen Bereich freisetzt. Aber da sind halt viele Leute, beim Sohn habe ich das ja früher auch erzählt, und er hat gesagt, Papa, guck mal, ich habe einen Nightshift-Modus und kann das rausfiltern und das macht gar nichts und ich kann das trotzdem mit ins Bett nehmen. Ja, das geht und man kann auch diese schönen Brillen aufsetzen, die diese orangen Gläser haben, um dieses blaue Licht rauszufiltern. Aber das, was die Geräte ja noch machen, ist, dass sie unser Gehirn auf Trab halten. Ja, du denkst irgendwie, Mensch, ich guck noch mal schnell, ob mir ein paar Leute auf WhatsApp geschrieben haben, kann denen ja vielleicht auch noch höflicherweise antworten und dann kommt vielleicht irgendeine negative Nachricht noch rein, wir fangen uns an zu ärgern. Dann sagt das Gehirn, Mensch, guck doch noch mal, was auf Instagram oder so oder Facebook los ist, um uns ein bisschen abzulenken und aus dem Ärger wieder rauszuholen. Und daraus wird dann ganz schnell eine halbe Stunde, dass man dann noch auf spiegel.de oder YouTube guckt, was es da so Neues gibt. Und es wird immer mehr Dopamin freigesetzt. Das ist eigentlich so ein Sensation-Seeker-Hormon. Und das treibt unser Gehirn halt die ganze Zeit weiter. Und wenn das Gehirn aktiv ist, wie soll man dann sagen, jetzt ist aber Schlafen dran? Also insofern geht es da tatsächlich auch um so eine Hygiene, zu sagen, ich lasse das Ding eine Stunde vorher weg und bereite mich auf den Schlaf vor, gebe meinem Körper, meinem Unterbewusstsein die Möglichkeit, sozusagen wirklich runterzufahren und dann auch in die Geborgenheit zu gehen.
Ich meine, das ist ja für den einen oder anderen mitunter eine größere Verhaltensänderung, sag ich mal. Erstmal ein Bewusstsein dafür zu kriegen und es dann auch wirklich wegzulassen.
Ja, aber die Frage ist doch, will ich gut schlafen? Ist mir mein Schlaf wichtig? Ist der mir heilig?
Und da wollte ich drauf hinaus. Also, wann verändern wir Menschen Verhalten? Mal platt formuliert würde ich sagen, entweder wenn was ganz viel Spaß macht oder wenn was einen Schmerz auslöst, den ich vermeiden will. So, und jetzt ist die Frage, ist der Schmerz bei den Menschen überhaupt bewusst? Also, selbst wenn ich jetzt jeden Abend nochmal daddel am Handy und schlafe aber trotzdem ein, dann schlafe ich zwar, mir ist aber gar nicht bewusst, dass das kein guter Schlaf ist und ich in Tiefschlaf bin und bin am anderen Morgen platt. Also, ich würde jetzt mal laienhaft vermuten, dass das vielen vielleicht gar nicht bewusst ist, weil sie ja schlafen. Wie erlebst du das?
Der Mechanismus ist ja der, am Abend denken wir, boah, jetzt bin ich erst um 6 oder 7 von der Arbeit gekommen, ich habe noch gar nicht wirklich was vom Tag gehabt. Und dann wollen wir noch natürlich Zeit mit der Familie, mit einer Partnerin verbringen oder einem Partner. Und dann wollen wir vielleicht noch Champions League gucken und so, und dann ist uns unser so persönliches Vergnügen und so wichtig. Und dann verschiebt man die Zeit halt, wenn man ins Bett geht, obwohl man eigentlich schon müde ist oder so, schleppt man sich noch so ein bisschen durch und geht halt einfach viel zu spät ins Bett. Und am nächsten Morgen ist es dann irgendwie so, ja, dann klingelt der Wecker, ja, ich muss ja aufstehen, ich muss irgendwie in die Arbeit. Und dann trinken die meisten Leute, was weiß ich, 1, 2, 3 Kaffee, um überhaupt erstmal in die Gänge zu kommen. Gibt ja viele Leute, die sagen, bevor ich nicht 2 Kaffee getrunken habe, braucht ihr mich gar nicht anzusprechen. Aber das ist ja schon wieder auch ein Zeichen dafür, dass wir nicht richtig ausgeschlafen sind. Und mir persönlich zum Beispiel ist wirklich dieses Gefühl, morgens echt bei mir zu sein und fit zu sein und Energie zu haben, das ist für mich halt total heilig. Und dann weiß ich aber, ich muss wirklich gucken, dass ich abends um 10 ins Bett komme, wenn ich müde bin. Ich bin dann ja auch müde, weil ich relativ früh aufstehe. Ich benutze halt gerne diesen Trick, den Wecker nicht auf morgens zu stellen. Da stelle ich ihn natürlich auch zur Sicherheit, weil ich natürlich pünktlich in der Klinik sein möchte. Aber ich stelle den Wecker abends auf 21 Uhr. Und 21 Uhr heißt halt diese Rückwärtsplanung. Morgens um 7 muss ich in der Arbeit sein. Ich brauche morgens eine Stunde für mich, also möchte ich um 6 aufstehen. Mir sind 8 Stunden Schlaf wichtig. Also spätestens um 10 Uhr wirklich im Bett liegen und das Licht aushaben und sich dann noch eine Stunde einzuplanen, um wirklich runterzukommen. Ja, weil ich kann mir nicht einbilden, zu denken, ich schreibe noch bis 22 Uhr, dann lege ich mich hin und schlafe, sondern dem Körper dann Zeit zu geben, durch einen entspannten Spaziergang, durch eine warme Dusche, durch vielleicht noch irgendwas Ruhiges lesen oder eine Meditation oder eine Atemübung. All das kann ich ja nutzen, um einfach tatsächlich auch dieses Anspannungslevel runterzufahren.
Du hast ja eben berichtet, du arbeitest doch viel mit Führungspersonen und Leistungspersonen. Und nach dem, was du die letzten Minuten gesagt hast, klingt ja sehr stark raus, das, was du auch sagst, Schlaf muss eine Priorität bekommen. Hat ja mit Haltung zu tun. Jetzt stelle ich mir vor, vielleicht gerade bei Leistungsmenschen ist Schlaf eher sowas wie ein notwendiges Übel. Was einfach in der Nacht passiert. So. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht so ist, dass das eine Priorität hat. Da interessiert mich mal so deine Einschätzung und Wahrnehmung. Und gibt es da vielleicht eine Veränderung in den letzten Jahren?
Ich könnte jetzt eine schöne Gegenfrage stellen. Ich meine, bei dem Pensum, was du leistest, du bist ja auch jemand, der extrem leistungsorientiert ist. Wie wichtig ist dir Schlaf?
Mir war es lange Zeit tatsächlich gar nicht so wichtig. Deswegen frage ich auch, weil es mich persönlich gerade so ein bisschen angesprochen hat. Für mich war das, gerade wenn man hohe Identifikation hat mit dem, was man tut. Und ich bin ja auch so. Und wir hatten uns ja vorher auch ausgetauscht darüber. Von daher weißt du das ja auch. Eine hohe Identifikation mit dem, was man tut, eine hohe Leidenschaft, hatte ich gar nicht so das Gespür dafür, dass vielleicht irgendwann am Tag mal ein Moment ist, auch wenn etwas Freude macht, das jetzt mal abzuschalten, das mal liegen zu lassen, um sich vorbereiten zu können auf den Schlaf, um wie sagt man, abschalten zu können. Ich glaube, abschalten war, also bei mir war abschalten immer konnotiert mit, boah, ich muss abschalten, wenn mich was stresst. Aber ich glaube, das habe ich für mich so erkannt, man muss auch abschalten von den Dingen, die Freude machen manchmal, so, um so zu sich zu finden. Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst.
Das Schöne bei der Freude ist, ist ja diese hohe Identifikation oder Motivation ja dazu führt, dass uns so eine Begeisterung trägt, selbst wenn wir wenig geschlafen haben. Gibt ja auch so diese Zustände des Verliebtseins, wie wir sie irgendwie, wenn wir verliebt sind, dann brauchen wir kaum Schlaf, oder? Also das trägt dann, aber es trägt halt nur eine Weile und dann merkt man dann doch irgendwann, dass man seine Reserven anzieht. Ich habe ja für mein Buch, habe ich ja mit einigen doch recht bekannten Leuten irgendwie sprechen können. Und als ich mich mit Peter Maffay unterhalten habe zum Beispiel, ist ja auch jemand, der jetzt irgendwie mittlerweile in den 70ern ist und aber noch eine junge Tochter hat und hochmotiviert ist und sagt, irgendwie, trotzdem brauche ich eine gewisse Menge an Schlaf, weil sonst zapft man einfach seine Reserven an, wenn man chronisch zu wenig schläft. Man kann mit Begeisterung sicherlich ein bisschen was kompensieren, aber irgendwann geht es halt dann doch an die Reserven. Und deshalb ist das halt gerade in so einem High-Performance-Bereich schon so, dass Leute eine Identifikation haben und diese Begeisterung auch trägt. Aber trotzdem brauchen sie halt irgendwann wirklich, wirklich den Schlaf, um wieder sozusagen bei sich zu sein, um kreativ sein zu können, innovativ sein zu können, um auch mit den Menschen, mit denen sie dealen. Die meisten sind ja doch auch auf ein soziales Geflecht angewiesen, auf ein Miteinander, auch in Unternehmenskontexten. Und all diese Qualitäten, Kreativität, Kommunikation, Empathie und so weiter, die werden im Schlaf ja auch immer wieder aufgebaut. Und die brauchen wir. Und das wird auch mit zunehmend Leuten echt bewusster, dass man den Schlaf doch ins Zentrum stellen darf, als eigentlich eine der wichtigsten Ressourcen, um wieder in seiner besten Verfassung zu sein.
Und ich habe verstanden, dieses Priorität geben. Also ich teile das mal jetzt, wirklich abends immer auch zwischendurch nochmal in die Mails hier noch was gemacht und was sich nicht wie Arbeit anfühlte, weil es Spaß macht und weil man die Identifikation hat. Aber als ich jetzt damit begonnen habe, auch nach deinem Workshop und dem Austausch mit dir, dem Schlaf mal Priorität zu geben und da mal hinzugucken, habe ich eins gemerkt, wie lange ich eigentlich wirklich brauche, um nicht mehr ans, in Anführungsstrichen, Geschäft zu denken. Das war eine krasse Erfahrung. Also wirklich so keine Ahnung, wenn ich um 18 Uhr noch oder um 19 Uhr was tue, bin ich vielleicht um 21 Uhr so, dass ich, wenn TV-Werbung ist, nicht direkt mein Geschäft wieder im Kopf habe. So, und das war immer so, wie gesagt, das hat mich nicht belastet, aber jetzt, wo ich Fokus auf Schlaf und dem eine Priorität gebe, habe ich es erstmal gespürt, wie lange mein Geist doch braucht, um mal den Fokus auch auf was anderes zu lenken, was dann auch dafür gesorgt hat, dass ich einfach Schlafqualität verbessert hat, weil es, und das war der Gamechanger für mich, eine Priorität bekommen hat, dank auch deiner tollen Impulse.
Danke. Ja, es ist ja tatsächlich so, wenn uns Sachen wirklich am Herzen liegen und man die auch selber erlebt hat, also so das eine, wenn man nicht ausgeschlafen ist und wenn man vielleicht mal eine ganze Woche schlecht geschlafen hat, dann muss man ja wirklich mit sehr viel Willenskraft morgens aus dem Bett steigen und sich immer wieder anschieben, um vorwärts zu kommen, um irgendwie seine Dinge zu erledigen. Und dann merkt man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, dass der Faden vielleicht mal schneller reißt und man vielleicht auch reagiert, so wie man vielleicht nicht unbedingt reagieren möchte. Und dann im Gegensatz dazu zu merken, wie toll das ist, wenn man dann wieder 1, 2, 3 Nächte richtig gut schläft und merkt plötzlich, was. Also die eigene Wahrnehmung deutlich besser wird, wie die Kommunikation, die Interaktion im Umfeld besser wird, wie ich auch wieder Leistung bringen kann und merke, wenn ich aufs Fahrrad steige, ich komme viel leichter vorwärts und ich habe auch Lust, Sport zu treiben, während ich mich sonst vielleicht quälen muss. Und Dinge gehen leichter und ich gehe mit einem Lächeln durch den Tag. Und das ist zum Beispiel was für mich ein totales Geschenk ist. Und deshalb ist mir der Schlaf halt auch so wichtig, weil ich liebe es, morgens fit zu sein. Für mich ist es abends kein Verzicht zu sagen, ich gehe halt um 9, ich ziehe mich um 9 zurück, ich gehe früher ins Bett. Das ist für mich, wie gesagt, diese Priorität, weil ich liebe es, morgens einfach wach und präsent zu sein.
Was mit den Prioritäten zu tun hat und auch, jetzt hast du jetzt schön beschrieben, ich nutze die Vorlage, dass ausreichender und gesunder Schlaf die Bedingung dafür ist, um überhaupt resonanzfähig zu sein mit anderen Menschen. Also überhaupt mit sich im Einklang, absolut. Aber auch mit anderen Menschen wirklich in Resonanz treten zu können. Resonanzfähigkeit, also da ist Schlaf die Bedingung für, nach dem, was du gerade gesagt hast. Das kann ich zutiefst nachempfinden.
Ja, ist ja interessant, es gibt ja eine ganze Reihe Studien dazu, ne? Und also gibt zum Beispiel eine Studie, wo man einfach sozusagen Teilnehmern Bilder von Menschen vorlegt, die nicht ausgeschlafen sind und die ausgeschlafen sind und was dann irgendwie unterschiedlich wahrgenommen wird. Und Menschen, also es ist genau diese Interaktion, diese Schwingung, die wir da wahrnehmen, also wo wir quasi in Resonanz gehen. Und Menschen, die nicht ausgeschlafen sind, klar, haben die natürlich mehr Augenringe, vielleicht sogar ein bisschen rote Augen und so weiter. Aber selbst wenn das nicht so ausgeprägt ist, dann werden diese Gesichter einfach als weniger gesund wahrgenommen und als weniger vertrauenswürdig. Und umgekehrt werden Menschen, die halt ausgeschlafen sind, die werden als gesünder, als vitaler und als vertrauenswürdiger wahrgenommen. Und das spielt in so vielen Kontexten eine Rolle, weil das ist ja nicht bewusst, dass du den anderen anguckst und denkst, oh, der sieht aber müde aus oder er hat aber nicht gut geschlafen. Klar, das kommt auch manchmal. Aber oft ist das eher ein unterbewusster Vorgang. Und wir arbeiten lieber mit Leuten zusammen, wo wir das Gefühl haben, der hat eine gute Ausstrahlung. Wir verlassen uns da lieber drauf. Wir lassen uns auch, was weiß ich, von einem Verkäufer besser leiten, wenn wir das Gefühl haben, der ist wirklich bei uns, der ist präsent, der nimmt uns wahr, als wenn der da einfach so irgendwie völlig übermüdet sein Programm abspult. Und insofern, und das spiegelt sich auf allen Ebenen. Lehrer, Schüler, Trainer, Spieler und so weiter, vorgesetzter Mitarbeiter spiegelt sich auf so vielen Ebenen wieder.
Großartig, hier wird die Relevanz nochmal hochdeutlich, nicht nur für unser Selbst, sondern auch für den Umgang mit anderen. Du, Martin, ich würde gerne den Scheinwerfer nochmal kurz aufs Bett richten wollen. Und zwar auf eine Situation, die wir alle kennen. Ich kenne die auch. Jetzt lege ich mich rechtzeitig ins Bett und merke, verdammt, ich kann nicht einschlafen. Was vielen von uns ja immer mal wieder so geht. Vielleicht hast du so ein paar Impulse. Wie kann man gut damit umgehen, wenn ich merke, ich liege im Bett und möchte jetzt gern die 8 Stunden, aber ich kann irgendwie nicht einschlafen. Welche Chance habe ich damit, gut umzugehen?
Also das ist im Prinzip schon fast ein Schlafsaboteur. Ich will jetzt aber 8 Stunden schlafen. Ich muss jetzt aber schlafen, weil wie soll ich sonst den Tag morgen schaffen? Und jetzt habe ich nur noch 6 Stunden und wie komme ich überhaupt aus dem Bett? Und so weiter. Also für mich ist das so, also abgestuft. Das Erste ist erstmal die Situation annehmen. Ich kann sie ja sowieso nicht ändern. Wenn ich im Bett liege und merke, ich kann hier einschlafen, das ist wie ein Flug, der nicht geht. Also kann ich mich ärgern und auf die Barrikaden gehen. Das findet alles zwischen meinen eigenen Ohren statt, weil die Situation an sich, die werde ich jetzt in dem Augenblick nicht verändern können. Ja, der Flug wird nicht gehen. Und genauso eben das Schlafen, wenn ich merke, ich liege da halt einfach wach und zu akzeptieren, okay, das ist jetzt so. Und dann zu gucken, was gibt's denn für Möglichkeiten? Habe ich das Gefühl, ich bin wirklich müde und möchte auch schlafen? Und dann gibt es so leichte Übungen. Eine meiner leichtesten Übungen, mache ich auch gerne in den Workshops immer, ist einfach nur die Hand auf die Bauchdecke zu legen und einfach nur mal zu spüren, wenn ich tief in den Bauch einatme, wie fühlt sich das in der Hand an, wenn die Bauchdecke sich hebt, und wie fühlt sich das an, wenn ich beim Ausatmen, beim entspannten, langsamen Ausatmen, die Bauchdecke wieder senkt, wie fühlt sich das in der Hand an? Also quasi den Fokus einfach mal aus dem Kopf raus in den Körper zu lenken, um wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Weil dieses ganze Thema Gedankenkarussell, das findet ja oft in der Vergangenheit statt, dass wir uns über Sachen ärgern, dass uns noch Sachen durch den Kopf gehen, Selbstvorwürfe und so weiter, also eher das Sabotageprogramm. Also entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, dass wir uns schon Sorgen und Gedanken und Zweifel machen für irgendwas, was am nächsten Tag überhaupt sein könnte. Und ich meine, Leben findet im Hier und Jetzt statt, wie Eckhart Tolle auch sagt, Power of Now. Und dann, wie gesagt, und dieses einfach nur die Hand ganz einfach auf den Bauch legen und das nur einmal spüren, sorgt schon dafür, dass meine Gedanken mal still sind. Und da kann ich natürlich schrittweise weitergehen. Wenn ich jetzt merke, damit komme ich nicht zur Ruhe, dann kann ich irgendwie, wenn ich wirklich diese Selbstgespräche habe, wie Jens Korsen immer sagt, der Quatsch, der da auf der Schulter hockt, dann kann ich zum Beispiel die Stimme verändern. Ich kann den Quatsch mal, meistens findet das ja im auditiven Kanal statt, ich kann den halt mal wie Mickey Mouse oder so sprechen lassen. Oder eine angenehme französische erotische Frauenstimme oder so. Dann klingen die eigenen negativen Gedanken schon mal ganz anders. Wenn ich sage so, Mensch Martin, wie konntest du nur, statt, ach Martin, du kleiner Schlingel. Also so merkst du, du fängst jetzt auch schon ein Stück an zu lachen. Das ist einfach eine Musterunterbrechung, um aus dem Drama rauszugehen. Ich kann auch diesen auditiven Kanal, also diesen Hörkanal mit einem Podcast oder mit einem Hörbuch beschäftigen, also irgendwas Angenehmes hören, weil in dem Augenblick, wo ich was anderes höre, fänden die Selbstgespräche nicht mehr statt, weil der Hörkanal dann mit etwas Externem beschäftigt ist. Und ich habe tatsächlich tatsächlich immer die sowas wie ihre Benjamin Blümchen oder drei Fragezeichen oder so Kassetten noch hören. Einfach damit erstens der Hörkanal beschäftigt ist und zum Zweiten hat das ja auch was von Geborgenheit, wenn es so eine vertraute Stimme ist, die wir aus der Kindheit kennen, die uns in der Kindheit sozusagen schon signalisiert hat, so hey, du, es ist alles in Ordnung und du bist geborgen, du bist so, solche Dinge kann ich halt nutzen. Und wenn ich merke, ich kann wirklich nicht einschlafen, dann ist das Beste wirklich aufzustehen und vielleicht sowas wie ein Tagebuch zu führen und mir die Sorgen, die ich da gerade habe, tatsächlich runterzuschreiben. Also quasi von der Seele zu schreiben und dann drei Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin, um einfach auch den Fokus wieder ein Stück zu drehen Richtung einem positiven Gefühl.
Es geht darum, in den Moment zu kommen. Das hast du gerade schön beschrieben und sich einfach den Fokus, die Gedanken woanders hinzulenken. Im Idealfall zu was Schönem. Und mir geht es auch immer mal wieder so, wenn ich spät ins Hotel komme und dann denkst du, ach, jetzt sind es noch 6 oder 7 Stunden, wenn ich gleich einschlafe. Morgen ist ein wichtiger Vortrag und dann passiert genau das, was du ja auch beschrieben hast. Dann kommt das Äffchen auf die Schulter oder wer auch immer. Und ich habe für mich seit einer Weile, stelle ich die Uhren, also ich habe keine Uhr mehr, dann um zu gucken, wie viele Stunden es jetzt noch wären. Und mir hat das total geholfen, um aus der Kognition einfach rauszukommen. Weil selbst wenn man mal, und das war so mein Learning ja auch in unserem Kontakt, wenn man mal ausprobiert, wie leistungsfähig man dann doch ist, denn das geht dann mal, wenn man doch nur 2, 3 Stunden hatte, dass das kein Dauerzustand sein darf, haben wir jetzt hinreichend drüber gesprochen, aber der nächste Tag ist nicht gelutscht, wenn ich jetzt nur 2 Stunden schlafe, er findet ja trotzdem statt.
Aber ich finde das auch eine ganz schöne Geschichte, weil bei dir ist es ja, so wie du es beschreibst, dann ja auch klar, du willst deine Leistung bringen, wenn du weißt, du hast wieder einen Vortrag, einen Auftritt vor Menschen. Und ich habe ja auch immer wieder Leute mit Lampenfieber oder so. Und was ich mal wirklich ganz schön fand, war, ich weiß nicht, den kennt vielleicht noch der ein oder andere, Tommy Haas, war ja mal ein sehr, sehr erfolgreicher Weltranglisten-Tennisspieler. Den habe ich ja auch mal gefragt, so ey, wie ist denn das vor wichtigen Finalen und so weiter, wie kommt man dann in Schlaf und so, und dann sagt er, ey, da konnte ich immer besonders gut schlafen, weil ich habe mein ganzes Leben lang dafür trainiert, dass ich genau diese Turniere spielen darf und diese Finals, ich wollte das ja und ich habe mich darauf gefreut und dann konnte ich auch schlafen. Also insofern ändern ja manchmal so kleine an denen wir drehen können, wo wir unsere Einstellung mal verändern können und sehen können, so, ist ja gar kein Drama. Ich will ja diese Vorträge halten. Ich will ja vor Menschen singen oder tanzen oder was auch immer. Also freue ich mich da drauf. Dann kann ich doch auch schlafen.
Danke für den tollen Impuls und diese Geschichte. Das treibt mir ein Lächeln aufs Gesicht. Und mit Blick auf die Uhr ist das ein ganz wunderbarer Abschluss. Ich danke dir herzlich für deine inspirierenden Gedanken, für den Austausch in und außerhalb des Podcasts. Und wer Martin Schlott finden möchte, ich verlinke in den Shownotes dieser Folge sein LinkedIn-Profil, seine Website und auch sein sehr lesenswertes Buch. Da stehen ganz, ganz tolle Impulse mit drin zum Thema Schlaf und tolle Interviews. Du hast eben angesprochen, auch mit Peter Maffay und Alexander Herrmann und ganz, ganz spannenden Persönlichkeiten, mit denen du über das Thema Schlaf sprichst. Insofern ganz herzliche Empfehlung. Lieber Martin, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und auf ganz bald wieder.
Ja, ich danke dir. Also möge dein Podcast erfolgreich bleiben und sein.
Auf einer Wellenlänge. Der Resonanz-Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.sören-flimm.de.